ARD.
Für manche Leute ist dieser ganze Mangaka-Betrieb sehr destruktiv. Ich habe halt irgendwie Glück, dass ich noch nicht dran zerbrochen bin. Zur Leipziger Buchmesse musst du neues Material haben. Das geht nicht anders. Der wichtigste Termin jedes Jahr. Ich habe dann immer gemerkt, vor einer Leipziger Buchmesse 4 Monate mindestens, da hat man wirklich seinen kompletten Biorhythmus ruiniert. Da geht das im November los, da fängst du halt an, diese Nächte noch mal ein bisschen zu verkürzen, damit du im März 3-4 neue Hefte da auf deinem Tisch liegen hast.
Da, wo ich es mir wirklich eingestehen musste, war an einem Tag, da musste ich halt an der Geschichte weiterarbeiten und es ging einfach gar nicht, also physisch auch einfach nicht. Ich konnte mich nicht dazu bringen. Und dann habe ich erstmal meine Schwestern kontaktiert und unter Tränen ihnen irgendwie gesagt, Leute, ich glaube, ich kann das nicht mehr.
Mangas, das sind für viele die japanischen Comicgeschichten, die man, so viel weiß ich noch, manchmal andersrum liest, also das Buch für uns hinten aufschlägt. Bei mir hört es da, das muss ich zugeben, dann auch schon auf. Noch nie habe ich darüber nachgedacht, wie Mangas eigentlich entstehen. Das ist nämlich ein ziemlich krasser Job mit wenig Schlaf und wenig Geld, dafür eine ganze Menge Stress. Wir haben es eben von den beiden Mangakas, so heißen die Zeichner, David Fülicki und Oishi gehört. Wieso ist das so, obwohl Mangas so beliebt sind? Das hat Tycho Schildbach für Exactly herausgefunden. Und wir sprechen heute darüber. Mein Name ist Esther Stefan. Sie hören MDR Investigativ hinter der Recherche, der Podcast, in dem wir hinter die Kulissen einer Recherche schauen. Zu hören gibt's den in der ARD Mediathek und überall, wo es Podcasts gibt. Schön, dass Sie zuhören. Und hallo Tycho.
Hallo Esther.
Bist du eigentlich Manga-Fan?
Die ehrliche Antwort ist, ich bin eigentlich kein Manga-Fan und bin dennoch in diese Recherche reingeraten und sie hat mir viel Spaß gemacht und ich habe sehr viel gelernt und vor allem habe ich Manga auch nochmal ganz anders schätzen gelernt. Aber Manga-Fan bin ich ehrlich gesagt nicht.
Und wie ist das denn passiert, dass du gesagt hast, du machst einen Film über Arbeitsbedingungen für Mangakas? Also wie bist du zu diesem Thema gekommen? Das ist ja erstmal schon ein großer Stretch, oder?
Ich arbeite in einer Redaktion, die sich eben mit längeren Recherchen auseinandersetzt. Und da kam der Anschluss aus der Redaktion und zwar schon im April 24, also schon eine ganze Weile her. Da hatten wir überlegt, Manga irgendwie diese, also wir wissen alle, dass die irgendwie beliebter werden in Deutschland. Und dann haben wir überlegt, ob wir da irgendwie eine Geschichte finden, irgendwas Interessantes, dass man sich damit nochmal auseinandersetzt. Und dann tatsächlich, seit April habe ich mich da so ein bisschen reingefuchst und bin dran geblieben und habe immer weiter recherchiert und habe das auch immer wieder dann kommuniziert, dass ich da spannende Sachen finde. Ich bin dann mit der Zeit auf diese Arbeitsbedingungen in der Manga-Branche gestoßen. Das fand ich dann wirklich spannend und am Ende haben wir entschieden, dass wir darüber auch nochmal einen Film machen wollen. Aber ich will noch eine Sache ergänzen übrigens, weil deine Frage ist natürlich total berechtigt. Ich wurde tatsächlich auch dafür kritisiert. Also der Film ist ja jetzt raus und in den Kommentaren gab es auch Kritik dafür, dass ich als jemand, der nicht aus der Branche kommt, das sage ich auch in dem Beitrag ganz transparent, dass ich zum Beispiel zum ersten Mal auf eine Manga-Convention gehe in dem Film. Dafür wurde ich kritisiert. Ich kann das auch verstehen, weil ich natürlich auch das toll finde, wenn Journalistinnen und Journalisten schon sich über Jahre mit einem Thema beschäftigen. Aber gleichzeitig muss ich sagen, ich habe mich wirklich, wirklich reingefuchst. Ich habe viele, viele Monate recherchiert und mir große Mühe gegeben, da wirklich tief zu recherchieren. Und deswegen hoffe ich schon, dass ich aus journalistischer Perspektive da mein Handwerk ganz gut gemacht habe.
Es gehört ja auch zum journalistischen Handwerk dazu, auch an Orte zu gehen, an denen man vielleicht vorher noch nicht gewesen ist und sich mit Themen zu beschäftigen. Das gibt ja gelegentlich auch schon mal einen frischen Blick.
Unbedingt. Und frischer Blick. Also ich habe wirklich viele Sachen mir angeguckt, die mich auch ein bisschen überrascht haben. Ich habe mir zum Beispiel angeguckt, wie die J-Pop-Nachfrage ist auf Spotify. Also ich habe ja nicht nur ganz direkt mir Manga angeguckt, sondern wirklich japanische Kultur in Deutschland. Ich habe also sehr breit gefächert, um zu gucken, welche Geschichten stecken dahinter. Ich habe natürlich viele Gespräche geführt mit Zeichnerinnen und Zeichnern, die übrigens Mangaka genannt werden. Du hattest das, glaube ich, in der Anmoderation schon angesprochen. Dann habe ich mit Fans gesprochen. Die verrückteste Sache, auf die ich gestoßen bin, ist Manga-Kunst. Es gibt eine Statue, eine Manga-Statue, die wurde verkauft für 15,2 Millionen US-Dollar. Darauf ist zu sehen, eine masturbierende Manga-Figur. Das war, glaube ich, so das absurdeste Highlight dieser Recherche.
Ich weiß gerade gar nicht, wie ich damit jetzt zu meiner nächsten Frage komme.
Entschuldige, wir sind jetzt weit weg.
Nee, überhaupt gar kein Problem. Es ist total interessant und zeigt ja auch, also in welcher Breite du dich auch mit dem Thema beschäftigt hast, ne? Genau, aber die Arbeitsbedingungen bei Manga-Zeichnen, das war ja eben das, wo du dann am Ende gelandet bist. Kannst du diese Lage mal umreißen?
Ja, großer inhaltlicher Sprung, ich gebe es zu, ja. Ich bin da tatsächlich dann, als ich mich dann auf diese Arbeitsbedingungen konzentriert habe, da sind mir schon so ein paar Sachen aufgefallen, die ich ziemlich heftig fand. Das muss man wissen, also bevor so ein Film entsteht, führt man ja sehr, sehr viel auch Hintergrundgespräche und die noch gar nicht aufgezeichnet werden, von denen auch nie jemand was erfährt, aber wo man einfach einen Eindruck bekommt, wie diese Szene funktioniert. Und da habe ich schon gemerkt, da ist ganz schön viel im Argen. Das Hauptproblem ist, dass durch die geringen Honorare bei den Mangaka und auch bei den Übersetzerinnen von japanischen Mangas, die so viel Arbeit annehmen müssen, dass sie die unter normalen Arbeitsbedingungen und Arbeitszeiten gar nicht abarbeiten können. Das ist, glaube ich, so der zentrale Knackpunkt. Und bei dem David Fileki, den ich im Film auch begleite, ist das so extrem, dass der wirklich 4 Stunden in der Nacht schläft. Und das kann ich wirklich nachvollziehen, weil ich ihn ja über eine längere Zeit begleitet habe. Seine E-Mails kommen wirklich teilweise so um 5 Uhr morgens und um 9 Uhr ist er schon am Stand bei der Convention, wo ich ihn dann wieder treffe. Das war über einen längeren Zeitrahmen konnte ich das nachvollziehen. Das ist wirklich sehr, sehr extrem. Und mit dieser Überarbeitung kommen natürlich auch körperliche Beschwerden einher. Das ist bei ihm so. Also wieder ist dieser David so ein Extrembeispiel. Der hat in seinem Zeichenarm durch die extreme Überlastung und dieses permanente Auflegen auf den Tisch, ist ein Schleimbeutel entzündet gewesen. Und der ist dann auch tatsächlich irgendwann gerissen. Und so ein Schleimbeutelriss ist wirklich gefährlich. Bei ihm hat das zu einem septischen Schock geführt. Das ist lebensbedrohlich. Da sind wirklich schon viele Menschen dran gestorben. Das ist das extremste Beispiel, was ich so gehört habe an Folgen von dieser Überarbeitung. Er hat das überlebt und hat weitergemacht. Und ja, aber auch bei anderen, die ich getroffen habe, die haben mir davon erzählt. Einmal war ich bei einem Workshop, den der David auch organisiert, wo sich viele Zeichner aus Deutschland treffen, in einem kleinen Kaff in Hessen. Da gibt's also ganz gut beschreibt die Lage, dass es da kaum Handynetz gab. Er meinte schon vorher, wenn du da bist, müssen wir mal gucken, wie wir kommunizieren, weil Handynetz gibt's nicht. War wirklich so. Und da treffen die sich und zeichnen dann so für eine Woche oder so ein bisschen länger zusammen. Ich bin da dazugekommen und habe eine kleine Umfrage gestartet, weil ich dachte, ja, jetzt treffe ich hier so viele auf einem Haufen. Dann höre ich mal, ob das, was mir der David erzählt, eine Ausnahme ist oder ob das auch mehreren so geht. Und das war tatsächlich so. Also die Mehrheit dort hatte physische, also körperliche und psychische Probleme durch die Überarbeitung schon erlebt. Und das, glaube ich, fasst das ganz gut zusammen und führt am Ende dann dazu, dass tatsächlich auch einige Zeichner und Zeichnerinnen zerbrechen am Job und das nicht mehr aushalten. Da habe ich auch eine getroffen im Film, die Olchi heißt sie.
Ich habe diesen Film ja auch gesehen in der Vorbereitung und ich habe mich gefragt, also die Leute, die ich kenne, die Mangas lesen, sind in der Regel schon Hardcore-Fans. Gleichzeitig sind es gar nicht so viele Leute, die ich persönlich jetzt kenne. Das mag an meiner Blase liegen, deswegen kannst du vielleicht umreißen, wie groß die Szene eigentlich ist. Ist das ein Nischenthema?
Ein Nischenthema ist es in Deutschland nicht mehr. Ich habe mir die Statistiken natürlich angeguckt und das ist ganz eindeutig kein Nischenthema mehr, sondern Manga ist wirklich im Mainstream angekommen. Zwischen 2011 und 2024, das ist das letzte Jahr, zu dem ich die Statistiken bekommen habe vom Marktforschungsunternehmen, die heißen Media Control. Zwischen 2011 und 2024 hat sich der Umsatz mit Manga vervierfacht und war jetzt zuletzt bei 93 Millionen Euro. Also fast 100 Millionen Euro werden in Deutschland pro Jahr für Manga ausgegeben. Das ist schon eine Hausnummer, finde ich. Also damit hatte ich auch nicht so gerechnet. Ich wusste auch, die Manga-Nachfrage wächst, aber so eine Zahl hat mich schon ein bisschen umgehauen. Und eine andere Zahl, die ich auch ganz interessant finde, auch um nochmal zu verdeutlichen, dass es kein Nischenthema ist. In den letzten Jahren war der Anteil von Manga an Belletristik, also Belletristik ist die Unterhaltungsliteratur, war der bei etwa 10%, sogar teilweise höher. Also sprich, jedes 10. Unterhaltungsbuch in Deutschland, das verkauft wird, ist ein Manga. Also das finde ich schon ganz beachtlich. Und insofern würde ich sagen, nein, Manga ist kein Nischenthema.
Warum sind denn dann die Bedingungen so, wie sie sind, wenn so viele Leute diese Geschichten so mögen?
Das ist im Prinzip die zentrale Frage des Films. Manga boomt, aber trotzdem, warum steigen die Honorare nicht? Es ist nicht ganz einfach. Ganz klar kann ich sie nicht beantworten. Das Hauptargument der Verlage ist, dass einmal die Papierkosten extrem gestiegen sind und damit die Produktionskosten. Heißt also, sie haben nicht mehr Geld, das sie dann in Honoraren ausschütten können. Und der zweite Punkt, der vielleicht noch viel wichtiger ist, diese extrem gestiegene Nachfrage nach Manga in den letzten Jahren beruht eben auf japanischen Titeln und nicht auf deutschen. Und das ist tatsächlich schon ein großes Problem und das ist auch in der Szene bekannt. Der David Fuleki, der beschäftigt sich sehr mit dem Thema, der ist jetzt auch zum Beispiel auf einer Podiumsdiskussion aufgetreten bei einer Convention, um für deutschen Manga zu werben. Und ist an der Stelle auch ziemlich frustriert. Also er sagte zu mir, dass er die Manga-Szene in Deutschland eigentlich wirklich sehr wertschätzt. Er findet, das ist eine sehr weltoffene Szene in der ganzen Weltanschauung. Aber wenn es um Manga geht und die Herkunft von Manga, da fehlt ihm bei Teilen der Szene so ein bisschen eine Offenheit. Und er hat gesagt, also für ihn ist das eben dieser Teil der Leute, die da nicht offen sind, deutsche Manga auch mal auszuprobieren. Das sind genau die, die darüber entscheiden, ob es für ihn wirtschaftlich Sinn macht.
Wissen die Fans das, dass das so ein Problem ist? Also du hast ja auf den Conventions auch mit verschiedenen Leuten sprechen können, die ja Hardcore-Fans sind.
Erstaunlicherweise wissen die Fans das überwiegend nicht. Es ist bekannt, dass die Arbeitsbedingungen in Japan sehr, sehr schwierig sind, teilweise extrem. Es ist tatsächlich normal, dass Mangaka bis zum Burnout arbeiten. Da gibt es viele Meldungen. Es gibt viele Todesfälle, die zumindest mit Überarbeitung in Verbindung gesetzt werden. Ich will noch einen Punkt ergänzen, weil ich habe jetzt nur die Perspektive der Verlage so ein bisschen hervorgehoben. Aber es gibt natürlich auch noch eine andere Perspektive auf deine Frage, warum die Bedingungen so sind, wie sie sind. Denn ich habe auch zum Beispiel die Übersetzerin Franziska Riedel getroffen. Die übersetzt also original japanische Mangas ins Deutsche. Und die ist ja zum Beispiel gar nicht davon betroffen, dass die deutschen Mangas nicht nachgefragt werden, weil sie ja japanische Manga übersetzt. Die fühlt sich tatsächlich nicht ernst genommen. Und sie sagt, also sie hört immer wieder, ja, die Druckkosten seien gestiegen und die Verlage hätten deswegen kein Geld für sie. Also sie macht da, finde ich, schon einen guten Punkt auf, weil sie sagt, die Druckereien sind Dienstleister und genauso bin ich es auch. Warum ist es denn möglich, den Druckereien diese höheren Kosten zu bezahlen, aber mir nicht? Also insofern will ich nur sagen, es ist nicht ganz einfach zu beantworten, warum es so ist, aber es gibt verschiedene Perspektiven, die ich durchaus relevant finde. Und tatsächlich hat dann auch der Verband der Übersetzerinnen und Übersetzer, der VDÜ, hat im Oktober 2024 einen offenen Brief veröffentlicht, wo sie sich über die Lage beschweren und höhere Honorare fordern. Und die zeigen sich auch extrem enttäuscht über die Reaktion der Verlage. Mir gegenüber hat der VDÜ gesagt, dass sie eigentlich den Eindruck haben, die Verlage wollen die Situation einfach aussitzen, weil da so wenig Reaktion auf diesen Brief kam.
Du hast vorhin schon David Fuleki angesprochen. Das ist ja einer der wenigen deutschen Mangakas, die auch von ihrer Arbeit leben können. Die meisten, die du getroffen hast, können wahrscheinlich gar nicht davon leben, so habe ich das verstanden. Vielleicht kannst du mal ein bisschen von seiner Arbeit so erzählen. Was macht er so?
Also einmal ist er eine ganz interessante Figur in der deutschen Manga-Szene. Er ist einer der Mitbegründer der deutschen Manga-Szene. Anfang der 2000er hat er schon angefangen, professionell zu zeichnen in Deutschland und ist also insofern einer der Mitbegründer und gleichzeitig auch so ein bisschen im Zentrum dieses Netzwerkes. Er kennt jeden, er ist extrem engagiert, er organisiert diesen Workshop, den ich auch besucht habe, wo ganz viele Zeichner und Zeichnerinnen zusammenkommen. Und das war einer der Gründe, warum ich ihn dann auch getroffen habe. Ein anderer Grund war, dass David einer der wenigen ist in der Szene, der eine Familie hat. Und das ist, also der Grund ist, die meisten können sich entweder eine Familie nicht leisten oder sie haben nicht die Zeit, um sich um eine Familie zu kümmern. Das klingt krass, aber es ist wirklich so. Und ich wollte ihn auch deshalb treffen, weil er eben eine Familie hat und ich wollte wissen, wie funktioniert das und warum gibt es nur so wenige Zeichner mit Familie. Das waren so die Gründe, warum ich ihn getroffen habe. Und bei David sieht man eigentlich auch einen Aspekt des Manga, der von vielen, glaube ich, unterschätzt wird, auch von mir lange. Also Manga ist gar nicht so ein kindliches, kitschiges Genre, zumindest nicht nur. Und das sieht man auch in seiner Arbeit. Also er hat sehr satirische Werke, aber auch Kindergeschichten. Teilweise ist viel Nacktheit dabei, muss ich auch sagen. Gehört auch zur Manga-Welt dazu. Sein aktuelles Projekt ist dann wieder was ganz anderes. Also er arbeitet an einer Geschichte über Akira Toriyama, dieser verstorbene Zeichner, der die Dragon Ball Serie erschaffen hat, weil ihn dieser Tod so beschäftigt hat, dass er gesagt hat, als er diese Todesnachricht bekam, ich will dazu was machen, und zeichnet eine sehr, sehr persönliche Geschichte darüber, wer Akira Toriyama für ihn ist und was er ihm bedeutet. Und das ist also nochmal ein ganz anderer Aspekt. Und das gibt ganz gut Manga wieder in seiner Breite. Also Manga kann sehr politisch sein, kann sehr ernst sein, kann düster sein, kann lustig sein, kitschig auch. Romanzen gibt's viele, aber es gibt eben viel mehr, als die meisten Leute wissen, die sich damit nicht beschäftigen.
Du sagst, er kann davon leben, aber es ist natürlich auch die Frage, wie, ne? Also er schafft es, er ist einer der wenigen, der eine Familie hat, der sich eine Familie leisten kann. Er hatte eine Sepsis, davon hast du eben schon mal erzählt. Also es ist ein septischer Schock, also ein Kreislaufkollaps nach einer Blutvergiftung, weil er so viel gezeichnet hat.
Der Ellenbogen, der hatte eine Schleimbeutelentzündung und das kriegt man auch schlecht wieder raus. Also es ist so ein Belastungsding, was schleichend kommt. Ich habe dann immer so eine halbe Stunde etwa gebraucht, bis ich den Ellenbogen einmal aus der Position in die Position hatte und dann nochmal eine halbe Stunde, bis er wieder unten war. Irgendwann ist dann sogar mal anscheinend der Schleimbeutel ein bisschen perforiert worden und da hatte ich direkt einen septischen Schock.
Hat David mal überlegt, auszusteigen aus der Szene?
Nein, mir gegenüber hat er das nie erwähnt und ich muss auch sagen, also er geht ja durch so viel, dass also die Punkte wohl die meisten Menschen wahrscheinlich sagen würden, jetzt steige ich aus, die hat er ja schon alle überquert. Dieser Schlafmangel, das ist kein akutes Ding, was jetzt gerade in den letzten Monaten so war, sondern das ist zumindest laut seiner Aussage seit schon ganz langer Zeit, also schon seit Anfang der 2000er schläft er extrem wenig und er hat diesen septischen Schock gehabt und hat trotzdem weitergearbeitet. Ich glaube, dass für ihn die Leidenschaft für den Manga alles überwiegt.
Seit Anfang der 2000er schläft er wenig. Heftiger Satz. David sagt auch, dass sich das Ganze vor der Buchmesse eigentlich nochmal richtig zuspitzt. Das haben wir auch vorhin im Intro gehört. Welche Rolle spielt denn die Buchmesse für die Szene?
Viel. Das ist auch mir nochmal ganz klar geworden in dieser Recherche. Also die Buchmesse ist wirklich das Mega-Event des Jahres. Da arbeiten sie darauf hin, da brauchen sie neue Bücher für. Das Mega-Event, und das habe ich von allen gehört, und alle wollen da sein und man muss auch da sein, wenn man davon leben will.
Auf der Buchmesse sind dann auch die ganzen Verlage anwesend. Wie blicken die denn auf diese Arbeitsbedingungen? Also du hast eben schon gesagt, die haben verschiedene Argumente, warum das so ist, aber sie sind ja einerseits auch Akteur in dem Ganzen. Zum anderen streiten sie es ja auch so ein bisschen ab, beziehungsweise sie sagen, es ist nicht alles ihre Schuld. Wir können da auch gerne nochmal reinhören in die O-Töne von Joachim Kaps von Ultraverse und Kai-Steffen Schwarz von Carlsen.
Dadurch, dass Umsätze steigen, steigen ja nicht automatisch Gewinne. In der gleichen Zeit sind Kosten gestiegen, wir hatten eine Papierkrise. Die Produkte deutscher Zeichner verkaufen sich genauso wie vor Corona in etwa mehr oder minder. Wir haben das tatsächlich uns auch mal angeguckt.
Die Hits sozusagen müssen die Flops oder die Titel, die nicht so stark laufen, natürlich mitfinanzieren.
Für mich klang das ein bisschen vorgeschoben, weil, wie du vorhin schon mal gesagt hast, die Papierbranche nimmt höhere Gelder, aber das sind ja auch Dienstleister. Und eigentlich müsste man ja sagen, okay, dann müssen wir das Geld irgendwie aufbringen oder wir gucken nochmal, wie sieht's mit Merch aus oder so.
Die Kernaussage der Verlage ist, sie können nur das auszahlen an Honoraren, was durch die Manga reinkommt. Aber ich habe den Eindruck, dass sie die Verantwortung zu wenig bei sich sehen für diese Arbeitsbedingungen, für die Honorare. Also wir sind ja in Deutschland ein Land mit Mindestlohn und das lässt sich vielleicht nicht eins zu eins auf alle Freiberufler und Freiberuflerinnen übertragen, aber der Grundgedanke schon, dass Arbeit einen gewissen Wert hat und nur für diesen Wert auch stattfinden soll. Das fehlt mir schon so ein bisschen, dass man das versucht. Man könnte ja darüber nachdenken, die Preise weiter zu erhöhen. Natürlich hat das auch große Nachteile, aber ich weiß nicht, ob man das verantworten kann, dass die Honorare so niedrig sind, dass wirklich Menschen unter diesen Bedingungen arbeiten. Ich persönlich finde das nicht. Ich habe auch immer wieder die Forderung gehört, dass die Zeichner und Zeichnerinnen mehr Unterstützung fordern beim Marketing, auch beim Merchandise. Und ich glaube schon, dass es da ein paar Stellschrauben gibt, an denen gedreht werden kann. Gleichzeitig will ich aber auch eine Sache noch betonen, die vielleicht auch für dieses Bild, was ich hier zeichne, auch wichtig ist. Tatsächlich sprechen die Zeichnerinnen und Zeichner oft recht wohlwollend über die Verlage. Also es ist nicht so, dass da jetzt ein extremer Krieg stattfindet, sondern viele haben tatsächlich auch ganz gute Beziehungen zu den Verlagen, wünschen sich aber an der einen oder anderen Stelle eben mehr Unterstützung und höhere Honorare, obwohl da eine gegenseitige Wertschätzung vorliegt.
Du hast erzählt, dass viele von den Fans gar nicht wissen, dass es deutsche Mangas gibt. Und daraus würde ich schließen, dass die einfach wirklich ja kaum beliebt sind auch. Dann muss man ja vielleicht aber auch sehen, okay, da sind Leute, die eine Dienstleistung anbieten, die nicht nachgefragt wird. Und als Journalistin, ich bin ja selber freiberuflich, müsste ich mir ja auch überlegen, okay, wenn ich jetzt nur etwas anbiete, was halt niemand sich anschaut, was niemand klickt, was sich niemand anhören möchte, dann müsste ich vielleicht auch nochmal mein Geschäftsmodell überlegen. Also ist das auch was, worüber die ZeichnerInnen nachdenken?
Ja, sie überlegen schon, wie sie sich anders aufstellen können, um von ihrem Job besser leben zu können. Dieser Workshop, den ich besucht habe, war da ein Punkt, bei dem ich das nachvollziehen konnte. Also die vernetzen sich da, die arbeiten zwar auch viel zusammen, aber besprechen sich eben auch, wie sie davon besser leben können, wie sie besser mit Verlagen verhandeln können, welche Preise machbar sind. Wir haben viel über Merchandise und Vermarktung gesprochen. Die Frage ist wirklich, ob das Kernproblem damit gelöst werden kann. Die Nachfrage nach deutschen Manga, die ist eben weiterhin viel zu gering, um da vernünftige Honorare zu bekommen. Und das Problem ist nicht gelöst und kann ich im Film auch nicht lösen. Und am Ende stellt sich auch bei mir die Frage, warum macht ihr das? Das ist wirklich, also kann man fast Selbstausbeutung nennen, weil die Honorare, die werden auch absehbar gering bleiben. Es ist einfach diese extrem tiefgehende Leidenschaft, diese Liebe für diese Kunstform. Und die ist bei vielen eben so ausgeprägt, dass sie sagen, sie machen das, selbst unter diesen Bedingungen.
Wie unterscheidet sich denn eigentlich die deutsche Manga-Branche von der in Japan? Also die Bedingungen, die sind ja offensichtlich überall schlecht, aber gibt es trotzdem Unterschiede?
Total. Also ich habe im Film auch mit einer deutschen Zeichnerin gesprochen, mehrfach, die aber in Japan lebt und sich da als Manga-Assistentin durchschlägt. Und sie hat mir tatsächlich auch Videoclips zugeschickt. Als Assistentin heißt, sie arbeitet in einem Team für die hauptverantwortliche Zeichnerin. Und das ist auch schon der Punkt. Also in Japan ist es viel professioneller. Aber das liegt natürlich auch daran, dass Manga einen ganz anderen Stellenwert hat. Wir konnten in dieser Recherche leider nicht nach Japan fliegen. Ich hätte es gern gemacht, aber natürlich war das nicht drin. Und es wäre auch vielleicht ein bisschen drüber gewesen, budgettechnisch. Aber ich habe von ihr ganz spannende Videos bekommen. Also sie ist einfach mit dem Handy durch die Gegend gelaufen, weil ich habe sie gefragt, kannst du mir das mal zeigen, welche Rolle Manga in deinem Alltag spielt? Und das war schon interessant. Selbst in den Supermärkten gibt es Manga-Abteilungen. Diese Manga-Abteilungen sind einfach viel, viel größer als das, was ich auch hier in Deutschland kenne. Manga-Figuren sind auf Schokoladen drauf. Es gibt am Eingang zum Supermarkt so Stempel mit Manga-Figuren. Also überall irgendwie sieht man diese Figuren. Und das macht natürlich auch was mit der Szene. Also dadurch, dass Manga so viel konsumiert wird und überall allgegenwärtig ist, steckt da viel mehr Geld und es gibt eben große Teams mit Assistentinnen und Assistenten, sie ist eine davon, und die Bücher erscheinen in viel, viel höheren Frequenzen und erreichen dadurch auch natürlich viel mehr Leute. Die großen Manga-Serien erscheinen da alle paar Monate und in Deutschland ist sowas nicht machbar, weil die Mangaka eben alleine an diesen Büchern arbeiten, und das ist auch so ein Fakt in der Recherche, der mich umgehauen hat. Eine Seite in so einem Manga-Buch, die dauert normalerweise 8 Stunden durchschnittlich, teilweise auch deutlich mehr. Eine Seite. Wenn ich so ein Manga-Buch in die Hand nehme und dann von rechts nach links lese, wie du schon gesagt hast, ich gucke mir diese Seiten wirklich nur wenige Sekunden an. Es geht ja weiter. Es ist ja ein Comic, es ist ein japanischer Comic. Wenn ich dann aber weiß, dass diese Seite, der ich jetzt eben nur wenige Sekunden meine Aufmerksamkeit geschenkt habe, dass da jemand für 8, teilweise 10 oder mehr Stunden dran gesessen hat, das finde ich krass. Und das ist auch so ein Punkt, den ich mitnehme, wo ich jetzt ganz anders auf diese Manga-Seiten schaue.
Heißt das, du liest jetzt auch mehr Manga?
Ich schätze Manga wert. Also Manga hat schon mein Herz insofern erobert, dass ich weiß, wie vielseitig es ist, wie tiefgründig es ist. ich denke schon, dass ich auch mal drauf schaue, aber ich will auch nicht lügen. Also Manga-Bücher habe ich mir noch nicht gekauft. Es ist mir immer noch so ein bisschen eine fremde Welt, weil ich persönlich lese privat einfach vor allem Sachbücher.
Jetzt wissen wir, dass Mangas extrem beliebt sind und gleichzeitig auch sehr treue Fans haben. Gab es denn Reaktionen auf deinen Film?
Ja, es gab viele Reaktionen. Der ist ja auch auf YouTube hochgeladen worden, wo man dann immer gleich viele Reaktionen reinbekommt über die Kommentare. Die waren vielfältig. Also einmal haben tatsächlich auch viele gesagt, dass sie von deutschen Mangas gar nichts gewusst haben. Das war insofern die Reaktion, die mich natürlich erfreut, weil wir dann so ein bisschen dieser Szene auch Aufmerksamkeit schenken können. Es gab viel eine Ernüchterung, wie schwer es doch ist, mit Kunst Geld zu verdienen. Aber auch irgendwie waren da viele auch nicht so überrascht von und haben gesagt, ja, das geht nicht nur den Zeichnern in der Manga-Szene so. Dann haben auch manche gefragt, warum tun die sich das an und warum muss man mit seinem Hobby Geld verdienen? Finde ich auch eine provokante Frage, aber ich kann die Frage nachvollziehen. Und da hat sich zum Beispiel die eine Zeichnerin aus dem Film auch gemeldet und hat gesagt, naja, also sie ist eine Geschichtenerzählerin und sie kann diese Geschichten eben nur erzählen, wenn sie ein ganzes Buch schreibt, weil diese Geschichten sind umfangreich. Und das schafft sie nur, wenn am Ende auch ein bisschen Geld für diese Arbeit reinkommt, weil sonst kann sie diese Zeit dafür gar nicht aufwenden. Das fand ich einen interessanten Punkt. Aber deine Frage spricht auch einen ganz heiklen Punkt an. Es gab viel, viel Kritik und die will ich auch nicht verheimlichen. Also wir haben in dem Film einige KI-generierte Bilder erstellt und genutzt. Und das ist auf große Kritik gestoßen, die ich auch nachvollziehen kann. Das muss ich auch ganz deutlich sagen. Also wir würden die Entscheidung so nicht nochmal treffen. Die Kritik ist einfach, dass man in einem Film, der die schlechten Arbeitsbedingungen in einer Kunstszene, in der Manga-Branche, der sich damit beschäftigt, dass man da eben nicht KI-generierte Bilder benutzen kann, die ja auch vielleicht dazu beitragen können, dass es der Szene nicht so gut geht. Die Kritik ist auf jeden Fall angenommen und ich habe da auch jetzt reagiert. Also für die zukünftige Berichterstattung wird das anders laufen. Da habe ich einen Vorschlag aufgegriffen aus der Community. Die hat nämlich gesagt, naja, vielleicht könntet ihr Manga-Bilder aus der Szene, aus der deutschen Szene bekommen, die euch zur Verfügung gestellt werden, die ihr dann in dem Film auch zeigt, anstatt die KI zu generieren oder künstlich zu generieren. Und das werden wir auch in Zukunft so machen. Ich will vielleicht zur Verteidigung noch sagen, also wir haben im Film auch Bilder zeichnen lassen. Wir haben alle unsere Protagonistinnen und Protagonisten im Film über Zeichnungen in den Film eingeführt, die im Manga-Stil gezeichnet wurden. Das habe ich in Auftrag gegeben und das war auch schon nicht ganz einfach, das umzusetzen für uns. Und wir dürfen eben aus rechtlichen Gründen nicht einfach nur Manga-Bücher abfilmen. Das ist einfach nicht möglich und dadurch haben wir diese Entscheidung so getroffen, die wir aber nicht nochmal so treffen würden.
Tycho Schildbach, vielen Dank.
Sehr gerne.
Das war der Podcast MDR Investigativ hinter der Recherche. Den Film Manga-Zeichner, Stress, Burnout und Ausbeutung in der Comic-Industrie finden Sie in der Reihe Exactly unter anderem in der ARD-Mediathek. In 2 Wochen erscheint dann die nächste Folge von diesem Podcast. Bis dahin freuen wir uns auch sehr über Feedback. Was hat Ihnen gefallen? Was könnten wir besser machen? Schreiben Sie uns gerne an kontakt@investigativ.de. Alle bisherigen Folgen dieses Podcasts, die finden Sie natürlich auch online in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder zuhören. Machen Sie es bis dahin gut und bleiben Sie gesund. Thank you.